Wir befinden uns im Markus Evangelium Kapitel 14 und wir haben schon Abschnitte daraus gelesen, letztes Mal, und wir lesen weiter in der Passage, beziehungsweise nehmen ein paar Worte vom letzten Mal wieder auf. Markus 14, diesmal die Verse 22 bis 32. Und als sie aßen, nahm er das Brot, nämlich Jesus, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Konfuzius, Mohammed, Buddha, Mose, sämtliche Gründer der großen Religion starben in hohem Alter. Meistens auch recht so gut situiert, triumphierend über die Gegner. Nur Jesus starb jung, relativ jung, verachtet, entblößt, verspottet, schreiend, warum Gott ihn verlassen hat. Und wer immer diese Stelle trifft, das Kreuz, und da auf diesen Jesus trifft, da fragt man sich: Warum sollte ich diesem folgen? Warum sollte ich so einem geistlichen Lehrer folgen und ihm vertrauen? Und dennoch war es das Leiden und der Tod von Jesus, der in einer Tiefe und einer Weite Menschen verändert hat, letztlich sogar die antike Kultur verändert hat, hineinkam eine große Veränderungswelle, wie es sonst nichts hat. Und gerade den Tod, den deutet Jesus mit dem Abendmahl unter anderem. Einen Abend bevor er starb, gab er sozusagen eine Deutung, was da sich ergeben wird, einen Tag später, mit dem, als er das Abendmahl einsetzte. Und das wollen wir uns anschauen. Zuerst, was bedeutet das Abendmahl? Was gibt uns da Jesus mit auf den Weg? Und dann aber auch, wie es zur verändernde Kraft werden kann, auch in unserem Leben. Die Bedeutung des Todes von Jesus. Zuerst könnte man sagen, die ultimative oder die große Befreiung. Was aßen sie da? Was feierten sie da? Beim letzten Mal hatten wir es schon, sie bereiteten das Passahmahl vor. Das Passahmahl. Es ging um Passa. Und Passa bezieht sich auf die wesentliche, die grundlegende Geschichte fürs Volk Israel. Nämlich der Auszug aus Ägypten. Es war das Ereignis, als sie dann endlich losziehen konnten aus der Versklavung, aus der Gefangenschaft unter den Ägyptern, unter dem Pharao, dann ins verheißene Land. Das wichtigste Ereignis der Juden. Jeder Israelit wusste darum, in diesem Moment der Befreiung. Es wurde gefeiert mit vier Kelchen, Weinkelchen, die sozusagen die Runde machen, und Segenssprüche darum, Erklärungen wurden gegeben. Hier wird es wahrscheinlich sein, wenn wir es gleich gelesen haben, wo wir es gelesen haben, dass es der dritte Becher war, der Segensbecher. Und kurz davor war sozusagen das Hauptmahl, wo das Brot auch rumgereicht worden ist, das stellvertretend für das Leiden stand. Und es war dem Hausvater oder dem Ältesten sozusagen erlaubt, diese Elemente einzusetzen. Es gab dann auch immer Fragen von Jüngeren, was da geschehen ist. Die Ergebnisse wurden gesagt, die Ereignisse wurden erklärt. Aber das Interessante ist, Jesus setzt das hier ein. Die Jünger kannten das, schon oft Passa gefeiert. Und auf einmal weicht er ab. Anstatt zu sagen, dies ist das Brot, das steht für das Leiden des Volkes Israels, sagt er, das bin ich. Und dann weicht er sozusagen von der Liturgie ab. Und die müssen irritiert gewesen sein. Und eigentlich, was er damit schon sagt, ist, jetzt rede ich von dem ultimativen, von dem größeren Leiden, von meinem Leiden. Wie damals die Israeliten in der Nacht, bevor sie auszogen, gegessen haben, sitzen wir jetzt zusammen, meine Lieben. Und jetzt kommt ein größeres Leiden morgen. Aber auch ein Aufbruch in eine größere Freiheit. Und es geht um das, was ich tun werde. Etwas viel Größeres. Diesmal geht es nicht nur um eine Befreiung aus der Gefangenschaft und eine wirtschaftliche Befreiung, eine Befreiung eines Volkes politischer Art, sondern es geht letztlich um eine Befreiung von Tod, von Sünde, ja vom Bösen selbst. Es ist noch was Größeres. Im Prinzip sagt er mit, hier, in mir geschieht ein wirkliches Passa, ein größeres Passa für alle Menschen. Das ist krass, dass er daran anknüpft. Und das ist das Erste, das Wichtige, dass er sagt, dieses Ereignis ist noch größer und gewaltiger. Ihr müsst vorstellen, das war das wichtigste Fest der Juden. Da haben sie ihre Identität her. Und er sagt, gemeint bin ich. Und es zielt letztlich auf mich und das, was morgen geschehen wird. Und wenn wir weitergehen wollen in der Bedeutung, was da eigentlich geschieht, dann geht es nicht nur um Befreiung. Es geht letztlich... Ich bin immer mal weg und da. Letztlich müssen wir anschauen, ja, was hat es mit dem Passa noch auf sich? Weil Jesus hat gesagt, hey, mein Tod hat was mit Passa zu tun. Ihr könnt es am Passa erkennen. Nun, worum ging es da? Israel war versklavt unter den Ägyptern. Man könnte sagen, Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Und da werden sie herausgeholt. Gott sagte Mose, daraus will ich sie befreien. Und wie? Wir haben das schon mal vielleicht von gehört, die 10 Plagen, die kommen, unterschiedliche Plagen. Und der Pharao sagt immer, nee, lass doch nicht ziehen. Bis zur 10. Plage. Und die 10. Plage im Prinzip, das war der Todesengel, der durch die Straßen ging und alle Erstgeburt getötet hat. Man könnte sagen im Prinzip, es war ein Mini-Gerichtstag. Gott hält Gericht in dieser 10. Plage über Ägypten. Und das Interessante und das Entscheidende ist, er hält über alle Gericht. Wenn Gott Gericht macht, dann macht er keine Ausnahmen. Er hält über die Ägypter Richt, über die Ungerechtigkeit und gleichzeitig ist er der Richter auch da über die Juden, die Israeliten, die ihr da versklavt sind. Er sagt nicht, passt auf, ich mache sie alle platt, ihr könnt zusehen, sondern er sagt, er wird auch durch eure Reihen gehen, der Todesengel. Auch durch eure Straßen. Und das ist das erste Entscheidende. Wenn Gott Gericht hält, dann macht er keine Ausnahmen zwischen Menschen. Da gibt es keine Guten und Bösen vor ihm. Es gibt Menschen, ja, die nach außen besser leben und die schlechter leben. Ja, klar. Aber vor Gott gibt es das so nicht. Da gibt es keine Ausnahmen. Wir werden alle vor ihm stehen müssen. Aber, so sagt er, ihr werdet gerettet durch das Gericht nur, indem ihr ein Lamm schlachten sollt, das Blut nehmt, an eure Pfosten schmiert und streicht. Und dann wird das Gericht an euch vorübergehen. Passover. Deswegen im Englischen das Vorbeiziehen. Und es ist entscheidend. In jedem Haus ist in dieser Nacht wer gestorben. Dramatische Erzählung. Entweder ein Mensch oder ein Lamm. Stellvertretend für den Menschen. Überall wurde Gericht gehalten. Und der einzige Weg, dass es nicht das Erstgeborene der Juden sozusagen traf, war ein stellvertretendes Opfer. Und wenn Jesus jetzt hier anknüpft, dann sagt er, ich bin im Prinzip dieses wahre Passalam. Denn die große Frage ist ja, und die drängt sich bei uns auf, immer wenn wir mit Opfer zu tun haben und hier auch in diesem Fall, warum um alles in der Welt sollte ein kleines, flauschiges Lamm vor Gericht bewahren können? Und das Neue Testament später sagt, nicht, tut es nicht. Dann würde ja jeder Jude aufschreien. Aber nein, das Neue Testament sagt, tut es nicht. Sie retten nicht vor Gericht. Jesus an diesem Abend, als er da sitzt und sagt, ich bin es, sagt es im Prinzip, ich bin das Lamm. Es gibt Ausleger, die sagen, ist doch interessant, dass sie Passa feiern und da ist von Brot die Rede und es ist von Wein die Rede, es ist sogar von dem Lobgesang die Rede, den sie dann singen am Ende und dann losziehen. Aber nirgendwo wird berichtet, dass sie Lamm essen. In keiner biblischen Erzählung. Manche Ausleger sagen, das ist, weil das Lamm in diesem Fall nicht auf dem Tisch lag, sondern am Tisch saß. Und sagt, ich bin das wahre Lamm. Ich bin eigentlich das Passalamm. Und alle Opfer, die vorher gab, und alle Passalämmer, die geschlachtet worden sind, die alle deuteten auf mich. Ich bin das wahre. Da ist eigentlich der Sinn hin und wo es hinzielt. Und warum das auch damals funktioniert hat, sozusagen, das ist, hat mit dem Ereignis, was sich morgen ereignen wird, zu tun, sagt Jesus. Denn ein Tier kann nicht letztlich die Sünde eines Menschen tragen, sondern nur ein Mensch. Nur ein Mensch kann an die Stelle eines Menschen treten. Und das werde ich morgen tun. Ich bin ein stellvertretendes Opfer. Und das ist sozusagen das, was er hier sagt. Im Prinzip setzt er da schon ein, erklärt seinen Jüngern, obwohl sie es erst später richtig verstehen werden, was morgen geschieht, wenn ich da gekreuzigt werde, dann bringe ich ein stellvertretendes Opfer. Boah, und damit tun wir uns vielleicht ein bisschen schwer, ne? Also Opfermythologie und jeder denkt gleich, also sorry, das hört sich für mich an wie Antike, Vorantike. Das sind die Griechen, ja, und hier und die blutrünstigen Götter, die dann Blut wollen, bitteschön. Nur ein Gedanke dazu. Ein bisschen mehr später dann oder am Mittwoch im Themenabend, aber an dieser Stelle nur ein Gedanke. Jede Liebe, jede wirkliche Liebe, jede lebensverändernde Liebe ist letztlich ein stellvertretendes Opfer. Timothy Keller betont diesen Gedanken ganz sehr und ich finde ihn so hilfreich, auch über das Kreuz nachzudenken. Du kannst keine gebrochene, keine kaputte Person, keine verfolgte Person, keine Person mit Problemen wirklich lieben und ihr helfen wollen, ohne selber zu leiden. Das geht nicht. Sobald du jemanden anfängst, dich um ihn zu kümmern, der Probleme hat, dann wirst du auch damit zu tun haben. Es ist gut, wenn du liebe, nette Leute kennst und mag sein, dass es 3, 4 in Ludwigshafen gibt und wenn du den als Freund hast oder die, dann sei froh. Aber meistens haben wir es mit Menschen zu tun, die Probleme haben und die Schwierigkeiten haben und manchmal auch psychischer oder anderer Art. Und immer wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, dann zieht es dich runter, wenn du versuchst, sie hochzuziehen. Es gibt keinen anderen Weg. Ihre Probleme verändern dich. Das heißt immer, entweder du oder sie. Wenn du dich rausnimmst und dich oft entfernst, dann hilfst es denen nicht und kommst du heilbar raus. Wenn du helfen willst, dann zieht es dich runter, damit sie aber hochgehen können. Das ist gerade bei emotionalen, verwundeten Personen, das ist ein Beispiel, man könnte viele Beispiele bringen, aber ein Beispiel nur an dieser Stelle. Wenn jemand emotional kaputt ist, verwundet ist, dann braucht er Liebe, um wieder heil zu werden. Aber wenn du anfängst, ihn zu lieben, dann wird er saugen und saugen. Und es wird dir alles abverlangen. Und es wird dich runterziehen. Du musst zuhören. Es braucht Kraft. Und während diese Person aufgefüllt wird, wird es bei dir leer. Du kannst dieser Person nicht helfen, indem du fernbleibst. Du musst ran. Und auch hier heißt es, entweder hilfst du und dabei gibst du, wirst leerer und die Person wird heil. Oder aber du meidest, dann bleibt die Person unten und du hast deinen Tank gefüllt. Alle lebensverändernde Liebe ist stellvertretendes Opfer. Wir schauen uns andere Beispiele an, aber es ist immer so, wenn du jemandem hilfst. Anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand verfolgt wird. Dritte Reich, viele Beispiele davon. Juden, die verfolgt werden oder andere. Und Leute nehmen diese auf. In dem Moment, wo sie die Leute aufgenommen haben, sie geschützt haben, werden sie mitverfolgt. Stehen sie unter Beobachtung? Haben sie Angst? Müssen sie um ihr Leben mit bangen? Weil sie diese Menschen schützen. Es gibt keinen anderen Weg. kannst du nicht aufnehmen und sagen, mir passiert schon nichts. Nee, in diesem Moment wirst du dieselbe Angst teilen. In dem Moment, wo du stellvertretend, wo du liebst und jemandem helfen willst, trittst du immer ein stellvertretendes Opfer. Das gilt für Eltern, die ihre Kinder großziehen oder andere auch. Soweit der Gedanke. Und jetzt, ihr Lieben, wirft es einen neuen Blick aufs Kreuz. Das ist kein Gott, der Blut fordert. Hier am Kreuz ist ein Gott, der sich selbst gibt, an die Stelle tritt und sagt, ich trage das Gericht, ich nehme deinen Platz ein und deswegen leide ich stellvertretend. Und im Prinzip sagt damit Jesus, es ist der einzige Weg, das Böse aus dieser Welt zu kriegen, ein stellvertretendes Opfer. Nebenbei, das ist uns Menschen fremd. Wir werden immer wieder darauf so zurückkommen, aber das ist nichts, was in uns drinne tickt. Es flammt manchmal auf, bei Müttern, ihren Kindern vielleicht gegenüber. Aber auch da ist es nicht 100% und einfach von Natur aus gegeben. Aber ihr Lieben, stellvertretend einfach sich zu geben, das ist hart. Und trotzdem tut das Gott hier. Nun gucken wir uns an, wie können wir uns das ein wenig zu eigen machen. Wir werden auf die Bedeutung des Kreuzes noch öfters zukommen und auf das Leiden von Jesus. Aber ja, was gibt uns Jesus im Abendmahl mit? Und jedes Mal, wenn ihr Abendmahl feiert, könnt ihr darauf zurückgreifen, wie das lebensverändert in mein Leben hineinkommt und hineinwirken kann. Und er gibt im Prinzip, ich will mal 4 Sachen nennen, die er uns hier sozusagen mitgibt und was wir daraus nehmen können oder tun können. Erstens, Jesus gibt beim Abendmahl was zu essen mit auf dem Weg. Ne? Also er sagt, das Brot, das ist der Wein, stellvertretend für mein Blut. Und damit sagt er eigentlich als erstes, kau drauf rum. Kauen heißt einprägen, einvernehmen, ist es. So wie das Brot, wie der Wein in dich hineinkommt, so muss diese Botschaft eigentlich immer wieder in dich hineinkommen. Mach es zu deinem und so wie das ungetrennbar ein Bestandteil von dir dann wird, das Essen, so soll auch diese Botschaft von meinem Kreuz, von meinem Sterben untrennbar sein von dir, in dich hinein. Und dann kauen heißt ja wiederholen, also es soll ja gesund sein, öfter zu kauen. Und damit sagt er eigentlich auch, das ist eine Wahrheit, die musst du immer wieder kauen. Die hast du nicht einmal verstanden und dann verändert sie dein Leben permanent so. Nee, das rutscht uns immer wieder weg, weil wir kleine Egoistenherzen haben. Und deswegen brauchen wir das immer wieder, dass es einen Gott gibt, der sich für uns gibt. Letztlich das Heilsamste und deswegen heißt es, das wieder zu wiederholen. Und gleichzeitig noch ein Aspekt finde ich so schön an diesem Essen. Er gibt was Anfassbares. Und im Prinzip sagt er damit, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, so wirklich, wie du das spürst, bin ich. So bin ich da. Wirklich, auch wenn du mich nicht sehen kannst, aber so wirklich bin ich da. Nun, was tut er hier noch, als er mit seinen Jüngern spricht? Im Prinzip spricht er einen Schwur aus. Im Vers 24, 25, da heißt es, ich werde nicht mehr vom Wein trinken, bis dann einmal im Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Das ist eine antike Schwurformulierung. Das gibt es auch im Alten Testament haben wir das immer mal, ich werde nichts mehr essen oder trinken, bis ich die Person getötet habe oder bis ich Rache geübt habe oder so. Das ist so ein Schwur, den du leistest und sagst, also entweder tue ich das oder ich sterbe. Oder besser, ich sterbe, ehe ich das nicht tue, sozusagen. Ne? Also der schwört bei seinem Leben sozusagen, das werde ich umsetzen. Und es gibt Beispiele, die es dann wirklich gemacht haben, die nichts mehr gegessen haben. Oder sogar alle Soldaten, Saul hat alle Soldaten schwören lassen, nichts mehr zu essen und zu trinken, bis wir die Feinde besiegt haben. Das war ein dummer Schwur damals. Okay. Jesus tut im Prinzip hier etwas, er gibt ein Versprechen. Er verpflichtet sich. Er sagt, Leute, ich werde nichts mehr davon trinken, bis wir wieder zusammensitzen im Reich Gottes. Und er sagt nicht nur, also ich würde sogar dafür sterben, sondern im Prinzip sagt er, und ich werde dafür sterben, für dieses Versprechen, Leute. Das Interessante ist, dass der Schwur eigentlich in der Antike meistens von Knechten gegenüber ihren Herren, von Dienern gegenüber ihren Herren geleistet worden ist. Ich werde dir dienen mit meinem Leben. Hier ist es ein Herr, der seinen Dienern, seinen sozusagen seinen Jüngern schwört. Ich gebe dir ein bedingungsloses Versprechen. Ein Blutschwur sozusagen. Und das Interessante ist, dass Petrus ja versucht, da mitzuhalten. Ne? Ja? Also dieses kleine Aufbäumen so, ja, die anderen nicht und hier, also ich aber, du, ich halte mit, ich ziehe mit, ich gebe dir auch ein Versprechen. Und was sagt er darin? Schluss, Petrus. Petrus, du musst das mal in deine Birne kriegen. Es geht nicht um dein Versprechen. Es geht um mein Versprechen. Ich gebe dir mein Versprechen. Ich verpflichte mich. Ich schwöre. Und du sollst es gar nicht, weil deins wankelmütig ist. Wisst ihr, was hier mitschwingt? Es ist etwas, was wir nicht in unser Herz kriegen, was uns immer auf und ab gehen lässt in unserem Glauben, weil wir denken, es liegt letztlich an uns. Immer wieder. Es kommt auf unsere Hingabe an, unsere Verpflichtung Gott gegenüber, was auch immer. Und er sagt hier, nein, es kommt auf meine Hingabe an und mein Verpflichten. Immer wieder schleicht sich ein, gerade die es ernst meinen mit Gott oder auch so, es kommt irgendwas Dummes in unserem Leben. Und wir denken, was habe ich denn falsch gemacht? Oder du hast was falsch gemacht und denkst, was hat das jetzt für Auswirkungen auf meine Gottesbeziehung? Und hier ist die Stelle, die auf das Kreuz deutet und sagt, nichts. Es hat nichts damit zu tun, ob es dir gut geht oder nicht. Darum geht es nicht, was mit dir geschieht. Es geht darum, dass ich dir ein Versprechen gebe. Und ich schwöre bei meinem Blut, ich bin für dich. Und am nächsten Tag hat er es besiegelt. Versteht ihr, was für ein Grund des Vertrauens hier ist, wo der Glaube drauf fußen kann? Nicht auf das, was du gibst, sondern was er gibt. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, werden wir daran erinnert, dass er geschworen hat, ich schwöre, ich werde nichts mehr essen, ich werde nichts mehr trinken, ich gebe dir ein festes Versprechen, eine Selbstverpflichtung. Das ist die Nahrung, die dein Herz wirklich braucht. Das sollst du zu dir nehmen. Das ist das, was letztlich deine Angst nehmen wird, deinen Stress, deine Depression, deine Verzweiflung, all das kann es heilen, wenn du verstehst, dass ich für dich bin. Und dann ein Aspekt, das alles geschieht in Gemeinschaft. Das Passamahl war ein Familienfest. Und auch hier tut er ja eigentlich was Besonderes. Er schickt nämlich seine Leute nicht zurück in seine Familien, sondern er lässt sie da und er sammelt sie an diesem heiligen Familienfest. Und damit sagt er eigentlich, hier gründe ich eine neue Familie, eine neue Ordnung von denen, die mir folgen und die mich lieben. Ihre gemeinsame Mitte ist nicht Hobby, ist nicht gemeinsame Interessen oder politische Überzeugung oder was auch immer, sondern sie werden nur eins darin, dass sie mir vertrauen, mir glauben, dem glauben, was ich für sie getan habe. Und das Einzieh, mein Tod einzieh. Und gleichzeitig diese Gemeinschaft brauchen wir, um immer wieder diesen Tod zu verstehen, immer wieder erklärt zu bekommen. Manchmal brauchen wir, das hatten wir an anderer Stelle immer wieder, das Wort von außen, durch den Bruder, durch die Schwester. Manchmal will er gerade durch andere reden, weil wir uns so wenig und unserem Herz so schwach immer nur selber predigen können. Deswegen braucht es das Wort von außen. Leute, und im Prinzip sagt er damit, diese lebensverändernde Kraft, die durch mein Kreuz kommt, die wirkt sich aus in Gemeinschaft. Suche diese immer wieder auf. Da wirst du diese Kraft erfahren. Und last point. Er gibt einen Ausblick. Wir werden zusammen essen. Im Prinzip deutet er ja hier schon an, er sagt ja auch und redet von seiner Auferstehung, aber er sagt, es wird nicht mit dem Tod enden. Wir werden wieder zusammensitzen. Und er gibt noch einen größeren Blick. Wir werden zusammen sein im Königreich Gottes, da zusammen essen und trinken beim Hochzeitsmahl des Lammes. Seht ihr, beim Abendmahl, jedes Mal, wenn wir es feiern, da können wir in uns hineinschauen, was Gott mit uns macht, was mit aufnehmen. Wir können um uns herumschauen und sagen, wow, eine neue Gemeinschaft, die sich gründet, nicht dadurch, dass wir irgendwelche besonderen Eigenschaften haben, sondern weil er uns ruft, zusammen. Und dann können wir voraussehen. Auch zurückschauen auf den, der für uns gestorben ist, aber auch vorausschauen. Es ist immer eine Zukunftsperspektive im Abendmahl auf das neue Reich. Und Leute, er sagt, wir werden zusammen essen und trinken. Und das ist der Moment, wonach sich dein Herz letztlich sehnt, gerade in all dem Leid, was du vielleicht erfährst. Es ist, als ob, wenn wir Abendmahl feiern, immer wieder die Stimme Gottes im Herzen vernehmen können. Und ich werde dich dorthin bringen. Ich werde dich dorthin bringen. Du hast mein Versprechen. Egal wie grausam, wie schrecklich jetzt vielleicht deine Gegenwart ist und dein Leben verläuft. Ich habe mich bedingungslos gebunden, dir ein Versprechen gegeben, dich dorthin zu bringen, wenn wir gemeinsam sitzen werden und feiern und die Tränen getrocknet werden sein und das Leid ein Ende hat. Denn es geht nicht um deine Leistung, es geht um meine. Es ist mein Versprechen und dieses ist vollkommen, dieses perfekt. Diesen Ausblick, dieses Versprechen gibt er uns. Deswegen ist Abendmahl feiern immer eine Feiern in Erwartung. Amen.